Wer das Johannesevangelium liest, merkt schnell, dass es sich unterscheidet von den Evangelisten, die sonst noch über das Leben von Jesus berichten. Matthäus, Markus und Lukas, die ersten drei Evangelisten, scheinen sehr ähnlich zu sein. Viele gleiche Geschichten, manchmal ganze Abschnitte, die wortgetreu wiedergegeben werden. Doch Johannes scheint ein wenig anders zu sein als die anderen drei. Nicht nur andere Geschichten, sondern etwas, was das Johannesevangelium auszeichnet, im Besonderen, das sind die persönlichen Begegnungen, die uns in diesem Evangelium geschildert werden. Persönliche Begegnungen, die Jesus als Sohn Gottes mit Menschen auf dieser Welt hatte. Johannes berichtet uns zum Beispiel im Kapitel 3 von dieser Begegnung mitten in der Nacht, als Nikodemus Jesus aufsuchte und wie Jesus ihm diese große Wahrheit der Wiedergeburt mitbrachte. Oder wir lesen im Kapitel 4, wie Jesus ganz behutsam diese Frau am Jakobsbrunnen anspricht und wie er ihr wieder eine neue Zuversicht gibt und sich ihr als Messias vorstellt. Wir lesen von der Verzweiflung des seit über 38 Jahren gelähmten Mannes im Kapitel 5, dem Jesus begegnet und wieder Gesundheit schenkt, aber darüber hinaus noch viel mehr Vergebung der Sünden und Hoffnung. Oder im Kapitel 8, da lesen wir von dieser persönlichen Begegnung zwischen Jesus und dieser Frau, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt wurde, die bloßgestellt wurde, der Jesus aber wieder ein Gesicht gab, der ihr ihre Sünde vergab und ihr Mut zusprach. Das Johannesevangelium zeichnet sich durch diese persönlichen Begegnungen aus, die ausführlich geschildert werden. Und heute möchte ich mit euch eine weitere solche Geschichte anschauen. Das Schöne an diesen persönlichen Begegnungen ist, dass wir dadurch sehen können, wie Menschen durch die Begegnung mit Jesus verändert wurden und wie sie in Jesus ihren persönlichen Erlöser gefunden haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr in der Früh durch die Straßen fährt. In der Nacht hat es geregnet, es ist sehr viel Verkehr da, viel Menschen, Fahrradfahrer, Fußgänger, Autos. Und ihr fahrt so im Schatten der Gebäude, die Straßen sind noch nass und dann macht die Straße eine Kurve und die aufgehende Sonne scheint euch direkt entgegen. Die Sonne ist ja was Schönes, aber in dieser Situation sehr ungemütlich. Denn durch die nassen Straßen glitzert alles und man sieht nichts mehr. Gerade bei viel Verkehr auf der Straße ist das ein sehr ungemütliches Gefühl, nichts zu sehen. Aber ich glaube, es ist noch bedrückender, wenn man das ganze Leben nicht sieht. Wenn man nicht nur einen kurzen Augenblick nicht klar sehen kann, sondern über Jahre hinweg kein Augenlicht hat. Johannes berichtet von so einem Menschen. Und ihr dürft gerne mit mir die Bibel aufschlagen im Kapitel 9 des Johannesevangeliums. Und zwar ging es um einen Menschen, der blind war. Er konnte nichts dafür, dass er blind war, denn er war schon so geboren. Oder vielleicht etwa doch. seien wir ehrlich, jemand muss doch schuld sein, wenn ein Mensch blind geboren wird. Und dass es die Eltern sind, steht doch schon im Alten Testament geschrieben, dass die Eltern nicht für die Schuld der Söhne haften müssen und die Söhne nicht für die Schuld der Eltern. Ja, aber dann musste ja dieser Blindgeborene eine so schlimme Sünde getan haben und das schon im Leib der Mutter. Das ist ja unglaublich. Während den Blindgeborenen diese Fragen wohl sehr quälten, war es bei den Jüngern bloße Neugier, dass sie ihrem Meister Jesus diese Frage stellten. Im Johannes Kapitel 9, ab Vers 1 heißt es: Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister. Und das ist die Gretchenfrage. Wer hat gesündigt? Dieser? Oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Mir scheint es, dass wir Menschen ein Anliegen oder eine Sehnsucht haben, in uns tragen, diese Frage nach dem Schuldigen zu klären. Wenn im Sport, zum Beispiel im Fußball, eine Mannschaft ein Tor kassiert, dann muss ein Schuldiger her. Bei Unfällen, Naturkatastrophen, selbst da, wo kein Schuldiger ist, muss man jemanden haben, den man dafür zurechtweisen kann. Es geht so weit, dass man sich in einem Spiel den schwarzen Peter zuschiebt. Und versteht mich nicht falsch, das ist nicht immer schlecht, nach einem Schuldigen zu suchen. Aber was ich sehr oft erlebe, ist, dass dabei diejenigen vernachlässigt werden oder in Vergessenheit geraten, denen durch dieses Unglück Leid widerfahren ist. Menschen, die vielleicht ihren geliebten Sohn verloren haben, Freunde, die beim Unglück ums Leben gekommen sind, Menschen, die wegen Fehlern von anderen, vielleicht auch wegen keinen Fehlern, leiden müssen, krank sind. So auch bei den Jüngern. Für sie ist vor allem die theologische Frage relevant. Der Blinde scheint ihnen nicht so wichtig zu sein. Und für sie ist das ein Dilemma. Irgendjemand muss ja schuld sein. Die Eltern oder der Blinde selbst. Nun, Jesus, er bewegt sich in einer ganz anderen Sphäre. Und er gibt den Jüngern eine Antwort. Und er sagt ihnen im Vers 3, es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und die Frage, die ich mir hier stelle, ist: Wie oft streiten wir über theologische Spitzfindigkeiten und vergessen dabei, das gute Werk zu tun, unseren Mitmenschen zu lieben, ihnen zu dienen, zu helfen. Vielleicht gerade auch die Menschen, die in Leid widerfahren ist, sie zu unterstützen, für sie da zu sein, ihnen unter die Arme zu greifen, den Menschen von Jesus erzählen. Jesus sagt: Wirkt. Streitet nicht so lange und vergesst dabei, das gute Werk zu tun. Denn irgendeinmal kommt die Zeit, da wird das nicht mehr möglich sein. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Ich bin sehr dankbar, dass wir noch die Möglichkeit haben, so viel Gutes zu tun. Wir können den Menschen helfen, können sie unterstützen, wir können den Menschen auch von Jesus erzählen. Darum lasst uns diese Zeit nutzen. Und das Schöne ist, Jesus, er geht gleich mit gutem Beispiel voran. Es heißt nämlich in Vers 6, als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm, geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin, wusch sich und kam sehend wieder. Was für ein schönes Ende. Jesus, er redet nicht nur, sondern er vollbringt auch gleich das gute Werk. Dieser Blindgeborene konnte nach so vielen Jahren wieder sehen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Amen. Ja, aber du, hast du gesehen da, dieser Blinde? Der sieht ja wieder. Aber nein, das kann doch nicht sein. Dieser Wunderheiler Jesus, der hat am Sabbat einen Brei gemacht. Das ist sicher nur eine Attrappe. Das ist doch alles nur Fake News. Und versteht ihr eine Geschichte, die hier zu Ende sein könnte? Die geht jetzt nochmal sechsmal so lange. Und zwar allein wegen Fake News. Ich würde noch in anderthalb Stunden hier stehen, wenn ich verhältnismäßig so lange weiter predigen würde. Keine Angst. Aber Fake News gibt's nicht erst seit Donald Trump oder seit Corona. Das gab's auch schon damals. Und versteht mir, in den vergangenen Jahren sind immer wieder Menschen zu mir gekommen, die fragen dann, ja, wo stehst du jetzt da in diesem Ganzen? Und wenn man das so pauschalisieren darf, meines Erachtens, es gibt zwei Gruppen sehr pauschal von Menschen. Das sind zum einen die Menschen, die die Mainstream-Medien konsumieren, und dann gibt es die Menschen, die die alternativen Medien konsumieren. Es gibt natürlich auch Menschen, die beide konsumieren. Und das Spannende ist, die Mainstream-Medien konsumieren, die sagen dann immer, ja, das sind die Verschwörungstheoretiker. Und die alternativen Medien konsumieren, sagen immer, ja, die denken nichts. Sehr pauschal, aber ich mache das jetzt mal so. Dann kommen die Menschen zu mir und fragen mich, ja, was sagst du jetzt zu dem Ganzen? Wo stehst du? Bist du da oder dort? Und wisst ihr, was ich diesen Leuten jeweils sage? Etwas haben beide gemeinsam von diesen Medien. Beide Medien sind von Menschen gemacht und können dadurch auch begrenzt oder fehlerhaft sein. Es gibt eigentlich nur ein Medium, wo wir wirklich vertrauen können. Und das ist das inspirierte Wort Gottes. Und die Frage, die ich den Menschen stelle, ist, wie viel Zeit verbringst du mit menschgemachten Medien? Und wie viel Zeit verbringst du mit dem Wort Gottes? Und glaubt mir, ich habe auch mir diese Frage in den vergangenen Jahren sehr viel gestellt. Das heißt nicht, dass Gott uns nicht einen Verstand gegeben hat, auch menschgemachte Medien zu verstehen und zu beurteilen. Aber die Frage, die sich mir wirklich stellt, ist, wie viel Zeit lassen wir uns vom Wort Gottes beeinflussen? Und wie viel Zeit lassen wir uns von Medien, die es sonst noch gibt, beeinflussen? Und ich kenne diesen Kampf auch mit diesem Gerät. Es ist nicht immer sehr einfach. Aber Fake News, die Tatsache, dass es das gibt, ist für mich eine Motivation, ins Wort Gottes zu gehen. Zeit dafür zu verwenden, um von der Wahrheit, die wir im Wort Gottes finden, zu profitieren. Nun, was folgt, sind 6 weitere Begegnungen. Zuerst begegnet der Blindgeborene seinen Nachbarn. Anschließend wird der Blindgeborene zu den Pharisäern geführt. Dann müssen die Eltern des Blindgeborenen vor die Pharisäer treten. Es kommt nochmals zu einer Begegnung zwischen dem Blindgeborenen und den Pharisäern. Dann sucht Jesus den Blindgeborenen auf. Und zum Schluss kommt es zu einer Begegnung zwischen Jesus und den Pharisäern. 6 Begegnungen, wir haben nicht die Zeit, um alle im Detail anzuschauen, aber ich kann euch nur empfehlen, lest diese Geschichte heute Nachmittag durch. Es lohnt sich. Das ist so eine bemerkenswerte Geschichte. Ich möchte nur noch ein paar Aspekte daraus hervorgreifen. 6 Begegnungen und die entscheidende Frage, um die es immer geht, ist die Frage, wer ist Sünder? Und zuerst wird jetzt diese Frage über Jesus gestellt. Und ihr müsst euch vorstellen, ein Phänomen, das man auch aus der Soziologie kennt, je länger man über ein Thema diskutiert, umso verfestigter werden die Meinungen. Am Anfang ist man vielleicht noch so offen, aber je länger man darüber diskutiert, umso fester wird man, umso überzeugter. Und dieses Phänomen, das finden wir auch hier in dieser Geschichte. Ist Jesus ein Sünder? Ja, diese Frage stellen sich die Menschen. Zum einen eben die Pharisäer. Und am Anfang, wie gesagt, sehen wir im Vers 16, dass die Pharisäer noch zwiegespalten sind. Das heißt dann nämlich, da sprachen einige der Pharisäer, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. Was die einen Pharisäer sagen das, die anderen das. Doch je länger die Diskussion geht, umso überzeugter und verfestigter werden die Pharisäer in ihrer Meinung, sodass sie dann im Vers 24 den blindgeborenen Menschen nochmals rufen und zu ihm sprechen und sagen, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Auf der anderen Seite ist da der Blindgeborene. Auch er scheint in seiner Aussage am Anfang noch hin und her gerissen zu sein. Im Vers 25 antwortet er nämlich, ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Doch je länger die Diskussion geht, umso überzeugter wird der Blindgeborene. So dass er dann ab Vers 31 entgegnet, wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Von Anbeginn der Welt an hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, so könnte er nichts tun. Dieser Mensch kann kein Sünder sein. Das ist die Aussage vom Blinden. Nun, wie das oft auch so ist, wenn Argumente nichts mehr helfen, dann hilft nur noch etwas. Dogmatischer Abbruch, Gewalt. Und das machen auch die Pharisäer. In Vers 34 antworten sie ihm und sprechen, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. und sie stießen ihn hinaus. Nun, wenn Worte nicht mehr helfen, dann hilft vielleicht die rechte Hand. Vom Ausgestoßenen zum Ausgestoßenen. Für den Blindgeborenen eigentlich nichts Neues. Und doch glaube ich, dass das für ihn ein harter Schlag gewesen war. Dass er betrübt war, dass er wieder herausgestoßen wurde. Und das vernimmt nun Jesus. Und so kommt es zu dieser zweiten Begegnung zwischen Jesus und dem Blindgeborenen. In Vers 35 heißt es, es kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist's, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist's. Eigentlich schön. Jesus geht diesem blindgeborenen Menschen nach. Es kommt zu einer zweiten Begegnung. Und das Johannesevangelium zeichnet sich eben gerade nicht nur durch diese persönlichen Begegnungen aus, sondern gerade auch durch diese zweite Begegnung. Zum Beispiel bei der Frau am Jakobsbrunnen. Jesus offenbart sich ihr als Messias, sie rennt in die Stadt, nimmt die ganze Stadt mit und es kommt zur zweiten Begegnung, wo Jesus dieser Frau und der ganzen Stadt noch mehr vom Evangelium erzählt. Beim über 38 Jahre gelähmten Mann am Teich Bethesda. Jesus heilt ihn. Und bei der zweiten Begegnung ermahnt er ihn und sagt, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht noch Schlimmeres widerfahre. Selbst bei Nikodemus sehen wir eine solche zweite Begegnung. Nach dieser Begegnung in der Nacht begegnet Nikodemus dem schon verstorbenen Jesus, als er ihn einbalsamiert und ins Grab legt. Das Johannesevangelium schildert immer wieder diese zweite Begegnung. Und versteht ihr, Jesus ist nicht für Eintagesfliegen. Jesus macht nicht eine große Evangelisation, lädt alle Leute ein und lässt sie dann rechts liegen oder links liegen. Jesus geht dem Menschen nach. Und ich weiß selbst aus eigener Erfahrung, das ist oft der mühseligere Weg. Der, der mehr Opfer von einem abverlangt. Man kann Menschen schnell begeistern, aber sie dann weiter zu begleiten, das braucht oft mehr Kraft. Aber Jesus gibt uns hier ein Beispiel. Er geht den Menschen nach. Ein zweites Mal, ein drittes Mal, solange es die Menschen brauchen. Jesus ermutigt mich hier und sagt mir, geh auch du den Menschen nach. Lass sie nicht einfach nur einmal das Wunder des Glaubens erleben und sie dann links liegen, sondern begleite sie, geh ihnen nach, betreue sie. Und sein muss ihr Leben lang. Während Jesus bei der ersten Begegnung diesen blindgeborenen Menschen körperlich sehend macht, so macht er ihn bei der zweiten Begegnung geistlich sehend. Er heilt diesen Menschen geistlich, sodass er ihm sagen kann, du hast ihn gesehen, der mit dir redet, der ist's. Versteht ihr? Erste Begegnung, da kommt es zur physischen Heilung der Augen dieses Menschen. Bei der zweiten Begegnung, da kommt es zur geistlichen Heilung der Augen dieses Menschen. Jesus macht, dass er den Messias erkennen kann. sodass er sagen kann, Herr, ich glaube. Und er betete den Messias an. Kommen wir zur letzten Begegnung. Jesus und die Pharisäer. Vers 39 bis 41 heißt es, und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden und die sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren und fragten ihn, sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, deshalb bleibt eure Sünde. Das Problem der Pharisäer war nicht, dass sie blind waren, sondern dass sie glaubten, dass sie sehen. Zwar glaubte jetzt auch der Blindgeborene, dass er sieht, aber er sah eben den Menschensohn. Doch die Pharisäer, sie glaubten, sie sehen und sahen den Menschensohn nicht. Und deswegen blieb ihre Sünde. Jesus ist eigentlich der Letzte, der diese Frage, die am Anfang gestellt wird, beantwortet. Wer ist Sünder? Und er sagt, leider sind es die Pharisäer, weil sie denken, sie sehen, aber sie sehen den Menschen so nicht. Wie steht es mit mir? Wie steht es mit dir? Bin ich Sünder? Sehe ich? Sehe ich den Menschensohn? Wie steht es um mein Leben? Sehr persönliche Fragen, über die es sich aber lohnt nachzudenken. Wo stehe ich? Bin ich Sünder? Sehe ich Jesus? Nun, wir haben uns die Frage gestellt, ist der Blindgeborene Sünder? Wir haben uns gefragt, ist Jesus Sünder? Wir haben uns gefragt, sind die Pharisäer Sünder? Es bleibt noch etwas offen. Wie sieht es mit den Jüngern aus? Schließlich waren sie die Ersten, die diese Frage gestellt haben, wer ist Sünder? Sehen die Jünger? Sind sie Sünder? Nun, die Geschichte gibt uns hierüber keine Auskunft. Aber erlaubt mir vielleicht eine kleine Spekulation. Es gibt nur zwei Waschungen im Johannesevangelium. Die eine finden wir hier, wo Jesus diesem Blindgeborenen sagt, wasche dich im Teich Bethesda. Entschuldigung. Bei der zweiten Begegnung wurden dann die geistlichen Augen dieses Blindgeborenen geöffnet. Die zweite Waschung, die findet sich wenige Kapitel später, nämlich als Jesus den Jüngern die Füße wäscht. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann bei der nächsten Begegnung, nach der Auferstehung von Jesus, den Jüngern auch diese geistlichen Augen geöffnet wurden. Möge Gott uns helfen, dass wir nicht zu viel streiten, sondern vielmehr das gute Werk vollbringen. Möge er uns helfen, dass wir nicht so viel mit menschgemachten Medien unsere Zeit verstreichen lassen, sondern mit dem Wort Gottes. Möge Gott uns helfen, dass wir Menschen nicht links liegen lassen, die gerade am Glauben geschnuppert haben, sondern sie begleiten und betreuen. Und möge Gott uns helfen, dass wir bei all dem nie den einen aus den Augen verlassen, der auch für uns der Retter geworden ist, Jesus Christus. Amen.